Abend überhaupt hier sind. Also, liebe Freunde, wenn ich nicht bezahlt würde für diesen Abend, dann weiß ich nicht. Erstens kommt man heim und dann war es kalt und dann war schließlich die Heizung da und dann war es gemütlich. Und dann muss man nochmal aufstehen und nochmal durch den Verkehr und das Auto durch das Wasser steuern wie ein Kapitän. Also, dass Sie hierher gekommen sind, das ist schon unwahrscheinlich. Ich habe leider keine Abzeichen, aber vielleicht erfinden wir noch eins. Dann haben Sie alle es in Gold mit Brillanten verdient. Es freut mich, dass Sie trotzdem hierher gekommen sind und ich hoffe, dass Sie auch wieder gesund und gut nach Hause schwimmen können. Ich möchte Ihnen sagen, am nächsten Dienstag ist ja hier wieder der erste Dienstag im Monat. Und an diesem Dienstag haben wir immer oder manchmal meistens einen Referenten. Und am nächsten Dienstag kommt hierher an diesem Platz der ja uns sicher wohl bekannte Prälat Rolf Schäffbuch aus Ulm. Und er hat sich schon länger beschäftigt, schon Monate, mit dem Stiftsprediger, Stiftsprälaten Sixt Karl Kapf. Der hat ja 1805 bis 1879 hat er hier gelebt, hat er hier gepredigt und war ein bedeutender Mann. Wenn Rolf Schäffbuch über diesen Mann redet, so ist es nicht irgendeine historische Gestalt, die eben irgendwie beleuchtet werden soll, sondern er hat dort einiges entdeckt an diesem Mann, was er für unsere Situation praktisch und programmatisch ausgedacht, gepredigt hat. Sie sind wahrscheinlich so wie ich angefochten von der gegenwärtigen Lage der Kirche, von der Lage unserer Gemeinden. Die Austrittsflut steigt weiter an. Aber das ist wohl nicht das einzige Problem, sondern das Problem ist, dass Überzeugte, auch Evangelische, sich fragen, soll ich in der Kirche bleiben? Soll ich austreten? Soll ich woanders hin? Kann man in dieser Kirche überhaupt noch sein? Was will denn diese Kirche? Ist das Gemeinde oder ist jetzt nicht doch Zeit, auch diesen Schritt woanders zu tun? Manche sitzen schon auf dem Stuhl, aber wie auf dem Sprung. Sie wollen gehen, aber wissen nicht wohin. In all diese Fragen, in diese Unsicherheit hinein, hat Prälat Sixt Karl Kapf etwas zu sagen. Und deshalb lade ich Sie ein, nächsten Dienstag hier um 8 Uhr. Bis 9 Uhr wird er reden. Ich hoffe, dass bis dahin das Wetter dann etwas, den Regen etwas nachgelassen hat und Sie dann mit trockenem Fuße hierher kommen können. Also nächsten Dienstag, bevor dann wieder in 14 Tagen es weitergeht. Ich begrüße auch Leute, die heute zum ersten Mal hier sind. Und weil ich darum gefragt wurde, ist es in der Tat so, dass es sich hier um eine Stunde der Bibel handelt, in der nur ich reden darf. Aber es gibt Leute, die suchen das. Aber es gibt Leute, die haben auch Fragen und Rückfragen. Und dazu haben wir Hauskreise. Und dazu laden wir ein. Wir geben gerne Auskunft, meine Mitarbeiter und ich, über die bestehenden Hauskreise, in denen man auch über Glaubensdinge reden kann. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Und jetzt wollen wir diesen Abend miteinander beginnen, indem wir singen vom Lied 277. Lied 277, die Verse 1 bis 5. 277, 1 bis 5. Betgemeinde, Entschuldigung, 277. Mir ist Erbarmung widerfahren. Thank you. Wir wollen still werden. Vater, wir danken dir, dass das Tagewerk hinter uns liegt. Und dir sei Dank, dass du uns auch die Kraft gegeben hast, uns noch einmal auf die Füße zu machen und hierher zu kommen. Und nun bitte ich dich, dass keiner umsonst diesen Weg gemacht hat. Herr, lohne es uns durch dein Wort, dass es uns stärke und ausrichte und tröste und auch vor allem neues Vertrauen schenke. Vertrauen zu dir, der du uns leitest. Herr, wir bitten dich auch an diesem Abend für unsere Kranken, für die Leidenden und für die sich mit Zweifeln quälenden. Grüße du sie, Herr. Schließe uns zusammen als deine Gemeinde. Amen. Grundschule des Glaubens. Wir hatten letztes Mal das erste Kapitel, die erste Lektion, oder vielleicht auch schon die erste Klasse dieser Schule besucht. Und wir kommen heute zum zweiten Kapitel, nämlich Vertrauen lernen. Vertrauen lernen. Das ist jene Geschichte, 1. Mose 12, die Verse 10 bis 20. Ich lese. Es kam aber eine Not, es kam eine Hungersnot in das Land. Und da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarah, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe um deinetwillen. Und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Und als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Lassen Sie uns noch einmal miteinander singen. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle. 439. 439. Also Abraham hat gehen gelernt. Er hat seine Füße gebraucht und ist nach Kanaan losgezogen. Mit ihm seine Frau, sein Neffe Lot und seine siebenfache Segensverheißung. Siebenfach. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Einer, der im Glauben unterwegs ist, braucht der überhaupt noch weitere Lektionen? Einer, der im Glauben steht, muss der denn noch weiterhin die Schulbank drücken? War Abraham nicht ein diplomierter Glaubender? Liebe Freunde, gehen allein genügt nicht. Denken Sie an ein Kind, an Ihr eigenes Kind, Ihren Enkel oder Ihr Patenkind. Zuerst ist es ein kleines Barbie zum Verknutschen. Und aus diesem Kind wird dann ein Rutscher, das geradezu magnetisch von allen Blumenstücken in der Wohnung angezogen wird. Ich sage ja immer, die Höhe der Blumen in der Wohnung geben Rückschlüsse auf das Alter der Kinder. Blumen hoch, Kinder klein. Also, und nun ist es endlich soweit. Nun kommt dieses Kind auf die Füße. Nun steht es alleine. Und nun jener Augenblick, wo es gehen kann. Eine großartige Stunde. Aber werden jetzt die Eltern die Türe aufmachen und sagen, Bub, tschüss. Werden die Eltern das Hoftor aufmachen und sagen, jetzt Bub, jetzt bist du auf den Füßen, jetzt kannst du gehen. An der ersten Kurve weiß er nicht wohin. An der zweiten Kurve lauern tödliche Gefahren. An der dritten, die dritte Kurve wahrscheinlich erlebt er schon gar nicht mehr. Gehen allein genügt nicht. Sehen Sie, Gott macht nicht beim Glauben die Türe auf und sagt, und nun geh. Und das ist doch in jenem kindlichen Gebet ausgedrückt, wo es heißt, jeden Schritt und jeden Tritt geh du lieber heilend mit. Das ist das Vertrauen, das man braucht und das die Schritte, die nächsten Schritte überhaupt ermöglicht. Vertrauen, jenes Hauptwort unserer zweiten Lektion. Erstens, wer das Vertrauen verliert, wird den Irrweg finden. Noch einmal, wer das Vertrauen verliert, wird den Irrweg finden. Also noch einmal zurück. Abraham war endlich nach Kanaan gekommen. Er zog von Nord nach Süd und richtete hier und da, und so haben wir es übersetzt, hat Denksteine aufgerichtet. Denksteine hatten eine doppelte Bedeutung. Das waren eine Art Altäre, an denen einmal Gottesdienst gehalten wurden. Das heißt, an denen dieser Abraham mit seinem Gott gesprochen und zu ihm gebetet hat. Und es waren gleichsam Punkte, an denen er den Namen Jesus ausgerufen hat. Also es war die Vertikale und es war die Horizontale. Denksteine waren gleichsam schon Kreuze im Alten Testament. Und dann kam eine Not. Eine Krankheitsnot? War es eine Wassersnot, so wie jetzt in der Schweiz oder in Italien? War es Kriegsnot? Nein, da kam eine Hungersnot. In Palästina wegen Regenmangels keine Seltenheit, aber jedes Mal eine Katastrophe für die Beduinenvölker. Der Mensch in Not. Kaum ist der Abraham auf dem Weg des Glaubens und schon ist die Not da. Liebe Freunde, Nöte, Not ist nicht Zeichen, dass wir auf dem falschen Wege sind. Wer glaubt, auf seinem Glaubensweg müsse die Not getilgt sein, der irrt sich. Jesus sagte schon zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, oder man könnte auch sagen, in der Welt habt ihr Not. Er sagt es nicht zu denen, die nicht glauben. Er sagt es nicht zu irgendwelchen Leuten. Er sagt es zu denen, die um seines Willen alles verlassen hatten. Er sagt es zu denen, die um Glaubens Willen an diesen Jesus Christus sich auf die Füße gemacht. Er sagt es denen, die zu ihm beteten und ihm vertrauen wollten. Ihr habt Not. Kaum ist der Abraham auf dem Weg, da ist die Not da. Nun wäre es das Allernächste. Einfach sein Vertrauen auf Gott zu setzen, von dem es heißt im Psalm 33, siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, dass er sie errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot. So Psalm 33. Dem Gott vertrauen, der ihm das Gehen gelehrt hat. Dem Gott vertrauen, der ihm den siebenfachen Segen gegeben hat. Dem Gott vertrauen, der ihn zum großen Volk machen will. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Aber das ist es eben. Vertrauen will gelernt sein. Wer es nicht kann, weil er es nicht gelernt hat, macht schwerwiegende Fehler. Der sagt sich so wie der Abraham. Und er sagt, hier an dieser Stelle, bei dieser Not, gehe ich vor die Hunde. Helfe, was helfen mag. Ich ziehe die Notbremse. Er zog nach Ägypten. Übrigens haben Beduinen das immer gewusst, wo sie in Hungerzeiten am Leben bleiben konnten. Sie baten nämlich an den Grenzen Ägyptens um vorübergehende Aufenthaltserlaubnis. So dieser Mann auch. Natürlich wollte er seinem Herrn nicht ganz aus den Händen laufen. Er wollte treu bleiben. Aber jetzt sagte ihm sein Verstand, jetzt ist ein Abstecher nötig. Eine Notmaßnahme, ein Weg auf eigene Faust. In Notzeiten ist ja immer Selbsthilfe angesagt. So ist's doch. In Notzeiten ist Selbsthilfe angesagt. Da kam die Not. Ich bin überzeugt, jeder hier heute Abend könnte seine Geschichte, könnte viele Geschichten erzählen. Da kam die persönliche Not, oder da kam die familiäre Not, oder da kam noch die berufliche Not hinzu, und dann hört man noch von jener Völkernot, da kam die Not. Und immer, wenn der Mensch in Not kommt, auch eben der, der sich auf dem Weg des Glaubens befindet, Der tut nicht das Allernächste. Er vertraut nicht seinem Gott. Er hört's anscheinend gar nicht mehr. Befiehl du deine Wege und hoffe auf ihn. Er singt's gar nicht mehr. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Er ist plötzlich auf sich selbst bezogen. Je größer die Not, je größer wird unsere eigene Person und je stärker sind wir hingezogen zur Selbsthilfe. Unbegreiflich, aber wahr. Je größer die Not in unserem Leben ist, je stärker fragen wir, was könnte mir jetzt noch helfen? Wen könnte ich jetzt noch zuziehen? Wer könnte mir jetzt noch einen Weg aufzeigen? Dann ziehen wir eben die Notbremse. Er zog nach Ägypten. Wo ziehen wir hin? In unseren Nöten. Zu welchen Beratern? Zu welchen Praktiken? Zu welch falschen Freunden? Helfe, was helfen mag. Ägypten hat viele Namen. Wir wollen ihm nicht aus der Hand laufen. Aber doch jetzt etwas auf eigene Faust tun. Wir wollen nicht gottlos werden, aber in diesem Punkt muss uns geholfen sein. Wer das Vertrauen verliert, verliert den rechten Weg und er findet den Irrweg. Da zog Abraham nach Ägypten, denn der Hunger war groß. Es zieht einen immer hinab, wenn die Not groß ist. Immer hinab. Wenn die Not groß ist. Da zog es einen hinab, denn der Hunger nach Liebe war groß. Helfe, was helfen mag. besser diese Frau oder dieser Mann, besser als gar keine oder gar keinen. Da zog es einen hinab, denn der Durst nach Leben war groß. Wenn Gott mir die Fülle des Lebens verschließt, ausgerechnet mir, muss ich selber schauen, damit ich nicht zu kurz komme. Da zog es einen hinab. Da zog einer hinab, denn der Hunger und Durst nach Hoffnung war groß. Wenn Gott schon mir keine großen Visionen eröffnet, dann muss ich sie mir eben bei anderen und modernen Missionären holen. Wir wollen nicht aus den Händen letztlich dieses Gottes laufen. Wir wollen nicht gottlos werden. Aber wir wollen in unserer bedrängenden Not irgendetwas tun, das uns helfen könnte. Ein kleiner Abstecher. Liebe Freunde, es zieht einen immer hinab, wenn die Not groß ist. Und das andere, wer Vertrauen verliert, der muss den Holzweg gehen. Also er wird den Irrweg finden und wer das Vertrauen verliert, wird dann auch den Holzweg weitergehen. Nicht wahr? Ich habe das verschiedentlich erklärt, ich möchte noch einmal erklären, was Holzwege sind, habe ich jetzt wieder im Sommer am Starnberger See leidvoll erfahren. Dort in diesem wunderschönen See, zu bayerischen Landen, da können Sie ja alles tun. Sie können schwimmen, Sie können Boot fahren, Sie können rudern, Sie können tauchen. Sie können auch um den See Rad fahren und können um den See herummarschieren. Nur eines können Sie nicht, kommen Sie nie auf den Gedanken, dort in den umliegenden Wäldern zu wandern. Die sind fürs Wild reserviert und nicht für ein paar wild gewordene Schwaben, die ausgerechnet am See dort wandern wollen. Ich habe es trotzdem getan. Und dann läuft man auf Wegen, die haben immer ausgefahrenere Traktorenspuren. Dort versinkt man immer noch mehr im Schmutz und Dreck. Und dann wird es immer enger und immer enger. Man sucht nach den Wanderzeichen, die es natürlich überhaupt nicht gibt. Und dann hören sie schließlich in einem Dickicht ganz auf. Holzwege sind Wege für die Holzabfuhr, die an irgendeiner Stelle im Dunkeln enden. Abraham geriet auf einen solch tief gespurten Holzweg. Und die erste Spur war Angst. Angst. Es war eine doppelte Angst. Es war Existenzangst und Besitzangst. Einmal war es die Existenzangst. Er wusste ganz genau, dass er als Bittsteller keinerlei Rechte in Ägypten hatte. Ein Asseland hat bei uns bestimmte Rechte. Ein Aussiedler hat bestimmte Rechte. Ein Wohnsitzloser von der Königstraße hat ganz bestimmte Rechte. Abraham war rechtlos. 5. Mose 32, der Herr wird seinem Volk Recht schaffen. Wer auf dieses Recht verzichtet, wie es Abraham getan hat, weil er es selbst recht machen will, landet auf dem Holzweg. Wer nicht Gottes Recht in Anspruch nimmt, der landet eben auf dem Holzweg, auf der Spur der Existenzangst und der Besitzangst. Er hatte ja einen ganz schönen Besitz beieinander, dieser Mann. In Vers 13 heißt es, er habe eine Habe gehabt. Bestimmt unter diesem Begriff verbirgt sich ein schöner Ring, funkelnde Kristalle, manches Goldstück ganz bestimmt, die er mitgetragen hat. Aber das Schönste und Kostbarste und Teuerste, was er hatte, und das Schönste und Kostbarste und Teuerste, was man überhaupt haben kann, ist eben seine Frau. Eine ausgesprochene Schönheit war sie. Aber Schönheiten haben manchmal meistens zwei Seiten. Als Mann weiß er das, dass Schönheit nicht nur ihm, sondern auch anderen Männern gefällt. Und weil Ägypter ein besonderes Auge auf schöne Frauen geworfen haben, fürchtete er jetzt um seinen schönsten, teuersten und kostbarsten Besitz. Mächtige durften sich damals laut Rechtslage, Mächtige durften sich schöne Frauen aneignen. Nur, wenn sie verheiratet waren, musste der Mann zuerst sterben. Dann war sie frei und konnte auf- und weggenommen werden. Nicht wahr? Wie hatte er Angst? Was für eine Situation. Angst und noch einmal Angst. Existenzangst, er könnte getötet werden, und Besitzangst, seine Frau ist weg. Erste Spur, Angst. Die zweite Spur dieses Holzweges ist Lüge. Reine Lüge. Natürlich war es nie als Lüge, sondern es war als List gedacht. Es lügt keiner, aber man kommt auf manche Listen. Und er gibt Sarah als Schwester aus. Liebe Freunde, das war nicht komplette Lüge. Das war eine List, denn 1. Mose 20 steht, dass seine Frau eine Halbschwester war. Seine richtige Halbschwester. Aber weil er mit ihr in ehelicher Gemeinschaft lebte, war diese Halbschwester nur die halbe Wahrheit. Und halbe Wahrheiten sind ja bekanntlich ganze Lügen. Mit der Lüge Schwester dachte er, zwei Fliegen mit einer Klappe zu fangen. Nämlich, er muss keinen Schaden leiden, er bleibt am Leben und er zieht noch einen großen Nutzen aus seiner Frau. Einer schreibt, Abraham hatte nicht nur eine schöne Frau, sondern Sarah hatte auch einen klugen Mann. Ein tolles Paar, wirklich. Schöne Frauen, kluge Männer, Abraham und Sarah. Ein ideales Paar. Aber es war Lüge. Und die dritte Spur dieses Holzweges, die dritte Spur war reiner Dreck und Schmutz. Die Rechnung, Abrahams Rechnung, geht nämlich sogar auf. Auch ohne Fax und ohne Funk läuft die Kunde von der schönen Frau schnell durch Söldner- und Soldatenreihen. Solche Meldungen gehen schnell durch Männermund. Und im Nu weiß es auch der Pharao, und im Handumdrehen sitzt diese Frau auf der höchsten Stelle, die eine Frau damals im Pharaonenreich erreichen konnte. Nämlich, sie saß im Harem des Herrschers. Und Abraham geht es glänzend dabei, einfach glänzend. Für ihre Dienste steckt er Lohn ein. Schafe, Rinder, Esel, Kamele. Nicht nur Sarah hatte die höchste Stelle erreicht, sondern auch Abraham. Gescheit und reich dazu. Und reich dazu. Glück muss der Mensch haben, nur muss man dem Segen auf die Sprünge helfen. Das ist der Gipfel. Das ist der Gipfel, aber leider nur der Gipfel des Schlamm- und Dreckberges, an dem kein Holzweg mehr weiterführt. Sich von seiner Frau aushalten lassen, die im Freudenhaus sitzt, liebe Freunde, schlimmer geht's nicht. Doch noch Schlimmeres, denn Abraham hat damit den ganzen Heilsplan Gottes aufs Spiel gesetzt. Aus dem Schoß der Sarah soll das Volk Gottes geboren werden. Und nun hat er die Segensträgerin ins Frauenhaus verlocht. Und dass der Vater aller Gläubigen, dass das Vorbild, an dem wir in der Glaubensschule lernen sollen, undenkbar. Und wer dann weiterblättert, dann kommt der Ehebruch des David. Und dann kommt im Neuen Testament die Verleugnung des Petrus. Und dann kommt die Christenhatz des Saulus. Dass Gott sich nicht schämt, solche Vertreter seiner Sache zu haben. Dass er solch dunkle Blätter nicht aus den Akten seiner Knechte verschwinden ließ, wie manches dunkle Kapitel in Stasi-Akten einfach nicht mehr auffindbar ist. Dass Gott so Geschichte macht. Dass Gott so Heilsgeschichte macht, dass Gott so uns belehren will, undenkbar. Das ist eine schöne Verwandtschaft. Mit solcher Verwandtschaft möchte ich doch nichts zu tun haben. Mit solch schöner Verwandtschaft muss man sich schämen. Und im Hebräerbrief heißt es, Gott hat sich nicht geschämt, ihr Gott zu heißen. Der Abraham und Sarah sollen sich schämen. In der Tat, Aber Gott schämt sich ihrer nicht. Freunde, das Evangelium. Die beiden müssen sich schämen. Aber Gott schämt sich ihrer nicht. Und wenn er sich eines Abrahams nicht schämte, dann schämt er sich meiner auch nicht. Angst, Lüge, Dreck. Drei Spuren, in denen wir, ehrlich zugegeben, auch stecken. Keiner soll wir Mais machen, er sei nur auf dem Zubringer zum Himmel, glatt, asphaltiert und kreuzungsfrei. Wenn wir auf unseren Lebensweg zurückschauen, wenn wir ehrlich erzählen müssten, dann sehen wir genauso die Spuren der Angst, der Existenzangst und Besitzangst. Dann entdecken wir die Lüge und dann entdecken wir genauso den Dreck unseres Lebens. Und vor uns steht genauso jeder unheimliche Abgrund. Wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Liebe Freunde, es gibt nur ein einziges an dieser Stelle, wer ehrlich in sein Leben blickt, es gibt nur ein einziges an dieser Stelle, nämlich das Vertrauen auf diesen Herrn, der sich meiner nicht schämt. Haben Sie verstanden? Es gibt nur dieses Vertrauen zu diesem Herrn, der sich meiner Person nicht schämt, keines Kapitels meines Lebens, keiner dunklen Sekunde, von der ich niemand erzählen werde. Gott schämt sich meiner nicht. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das zu lernen, Freunde. Trotz Holzweg. Ihm Vertrauen, der mich hält. Wer das Vertrauen verliert, soll den Rückweg suchen, heißt es hier. Aber nun kommt's ganz dicke. Jetzt geht's sicher richtig los. Denn jetzt heißt es plötzlich, aber der Herr plagte. Der Herr plagte. Nun kommt doch noch, auf was wir gewartet haben. Der Herr plagte ganz sicher den Abraham, wenn man solche Holzwege geht und sich in solchen Dreck hineinbegibt. Sicher plagt er jetzt die Sarah, die sich für diesen Deal nicht zu schade war. Plage ist doch immer Strafe von Gott, wenn man ihm nicht vertraut hat. Die Plage mit meiner Krankheit habe ich doch eigentlich, weil ich nicht richtig geglaubt und vertraut habe. Und die Plage mit meinen Kindern habe ich doch, weil ich nicht voll diesem Herrn mich übereignet habe. Und die Plage mit meiner Frau habe ich doch, weil ich ungehorsam gewesen bin. Plage als Strafe Gottes. Liebe Freunde, in der Tat, das gibt es. Plage als Strafe Gottes gibt es. Vergessen wir diesen Zusammenhang nicht ganz, den es in der Bibel auch gibt. Aber der Text sagt etwas anderes. Der Herr plagt den Pharao und sein Haus mit großen Plagen. Undenkbar. Dieser Gott plagt den Pharao statt des Abrahams und statt der Sarah. Ein Pharao, tatsächlich ein weiser Mann. Er kennt den Zusammenhang zwischen der Plage und seiner fremden Frau im Frauenhaus. Er bestellt per Order Abraham zu sich und macht ihm schwere Vorwürfe. Warum hast du mir das alles nicht gesagt? Warum hast du zu allem geschwiegen? Warum hast du den Mund gehalten? Abraham weiß nichts zu antworten. Ich kann mir dieses Bild vorstellen. Hier der Pharao auf seinem Thron und davor dieser Beduine Abraham mit puderrotem Kopf. Mag er dagestanden sein wie ein verdatterter Schüler, den man beim Abschreiben ertappte. Der Verheißungsträger wie ein begossener Pudel am Pharaonenhof. Keine Silbe, sagt er. Und dann? Und dann wird er in den Knast geschickt. Nein, er wird mit Eskorte, mit Begleitung über die Grenze zurückgeschickt. Es gibt hier nur eine ganz entscheidende Frage, eine Grundfrage beim ABC des Glaubens. Warum schlägt Gott nicht den Schuldigen? Viele Dinge haben sich daran wundgerieben. Warum schlägt Gott nicht den Schuldigen? Warum schlägt er nicht den eigentlich Schuldigen und segnet ihn noch obendrein? Abraham darf nach seinem Abstecher die richtige Route einschlagen. Er darf nach seiner krummen Tour geradeaus gehen. Er darf nach seinem Holzweg den Rückweg gehen, nach Bethel und nach Sichem. Warum dieses unverständliche Verhalten Gottes? Liebe Freunde, ich gebe zu, ich verstehe es nicht, aber hier ist die Mitte der ganzen Heiligen Schrift. Sie brauchen nicht den Römerbrief, nicht nur den Römerbrief lesen, um die Mitte der Schrift zu verstehen. Es genügt schon das erste Kapitel, dieses Kapitel, 1. Mose 12. Warum? Es ist der unbegreifliche Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Es ist der unverständliche Gott, der seinen Sohn schlägt und mich laufen lässt. Gottes Treue ist größer als unsere Untreue. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn auf den ersten Seiten der Bibel. Das Reich Gottes ist immer weitergegangen mit Leuten, denen die Schamröte im Gesicht steht. Was ist mein Leben? Was ist mein Können? Was ist mein Christsein? Aber der Herr plagte den Pharao, plagte seinen Sohn, damit ich über die Grenze geleitet werden kann. Dass ich wieder zurückkommen kann in mein Heimatland, dass ich endlich einmal heimkomme. Deshalb plagte er seinen Sohn. Liebe Freunde, es mag ein Eilweg gewesen sein, dieser Rückweg. Wie mag er an den Denksteinen niedergekniet, der gebrochene Mann. Terstegen sagte einmal, ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken. Ich misstraue meinem Herzen in allen Stücken. Ich traue nur und vertraue diesem erbarmenden Gott. Und wenn wir uns auch verstrickt haben, und wenn wir uns auch verfranst haben, und wenn wir uns auch verlaufen haben, denn schlimmer als Abraham können wir uns nicht verlaufen, dann gibt es nur diesen einen Weg. Diesen Rückweg über die Grenze, diesen Rückweg zum großen Denkstein, den Rückweg zum Kreuz. Dort ist jener Gott zu finden, dem man vertrauen kann und bei dem man Vertrauen lernen kann. Was für einen Gott haben wir, der seinen Sohn schlägt, damit wir frei heimgehen können. Lassen Sie uns beten. Herr, es übersteigt unseren Horizont. Es übersteigt all das, was wir uns ausdenken können. Begreiflich ist es nicht, Herr. Aber in diesem Wort greifst du nach uns, nach unserem Herzen, dass es sich dir öffne. Und unser Leben sich neu dir hingebe. Gib, dass wir jetzt unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. In allem. Lass uns herausfinden aus den Wegen, Irrwegen und Holzwegen, die wir gegangen. Und zeig uns den Rückweg. Herr, wir bitten dich, für die, die sich verstrickt haben, schicke du ihnen Leute, die ihnen heraushelfen. Herr, wir bringen dir auch jene, die sagen, dass das nicht diese Botschaft für sie sei, sondern dass sie andere suchen. Lehre du Vertrauen. Gib uns dein Vertrauen. Und lass uns damit treu und neu leben. Herr, es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt. Segne uns und behüte uns. Amen. Und nun lassen Sie uns vom Lied 269, ich habe nun den Grund gefunden, 269 noch die Verse 1 bis 4 singen. Gell, die Autofahrer unter uns wissen, dass bei dieser Parkplatznot wir parken können unterm Schillerplatz. Und deshalb dieses rechtzeitige Aufhören, damit Sie vor neun, weil dort die Garage schließt, Sie den Wagen wieder herausbekommen. Und nun lassen Sie uns um den Segen bitten. Herr, segne uns jetzt und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gute Nacht und Gott befohlen. Auf Wiedersehen.